Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute in einer ganz besonderen Ausgabe, nämlich Versus, einem Spielemagazin, wo es sich ausführlich und ausschließlich um Computerspiele trägt. Und Versus ist nicht nur der Name der Sendung, sondern auch ein bisschen das Thema, denn es geht hier um Gegensätze, die neulich in Berlin verhandelt wurden. Bei der International Games Week Berlin gab es nämlich ganz viele Diskussionen, Panels, Vorträge und Workshops, wo sich so die Haupttrends der Gaming- und Computerspiele-Szene abgezeichnet haben, und die möchten wir Ihnen heute ein bisschen näher bringen. Zum Beispiel ging es da um die sogenannte Independent-Szene, die ja, könnte man sagen, versus den Rest der Welt kämpft, denn es sind die Jungen, es sind die Experimentierfreudigen, es sind die ohne Geld, die da trotzdem es irgendwie schaffen, ein ganzes Genre fast vor sich herzutreiben, aber zumindest zu beeinflussen. Das wurde ausführlich diskutiert, wir werden diese Diskussion abbilden und auch ein bisschen aufzeigen, was so die Heilsversprechen und Probleme sind, die diese Szene hat. Aber das ist nicht alles, wie jedes ordentliche Computerspiel ist auch diese Sendung in Level unterteilt, und das ist also nur einer davon. Und ist ja auch im Computerspiel immer so, dass verschiedene Charaktere gerade zu Anfang vorgestellt werden. Zum Beispiel jetzt Dennis Kogel. Hallo und guten Tag.
Hallo. Wir wollen heute auch sprechen über ein Thema auch mit Gegensätzen, nämlich Fantasy-Helden und Raumschiffe. Und vielleicht nicht so, wie man sich das denkt, wo Elfen gegen Raumschiffe kämpfen, sondern wir möchten sprechen über ein ganz besonderes Genre, das Online-Rollenspiel. Das galt mal vor einiger Zeit als große, große Zukunft der gesamten Videospielbranche. Jetzt verliert das ein bisschen an Bedeutung. Jetzt ist aber ein neues Spiel rausgekommen, The Elder Scrolls Online. Es ist ein lang erwartetes Fantasy-Spiel, an dem wirklich, man könnte sagen, die Hoffnungen der Branche hängen, um dieses Genre, das Online-Rollenspiel, wieder neu zu beleben, etwas Neues damit zu machen. Und ob das gelingt und was das tatsächlich mit Raumschiffen zu tun hat, das möchten wir innerhalb der nächsten Stunde klären. Aber ebenfalls dabei ist Nina Kiel. Hallo.
Hallo. Wir werden uns außerdem mit einem großen, schwierigen Thema befassen, nämlich dem Spielejournalismus. Regelmäßig für tot erklärt, aber, so hat sich gezeigt, doch erstaunlich lebendig. Umfasst er Prozentwertungen, die Spielspaß beschreiben, und Personenkulte in der Branche. Zu den expliziten Kritikerlieblingen gehört allerdings ein ganz besonderes Gerät, das auch vorgestellt wurde.
Und zwar auf der Amaze, das ist der Indie, der künstlerisch angehauchte Teil der International Games Week Berlin. Da ist eigentlich immer ein Spiel im Mittelpunkt, da gibt es auch jedes Jahr einen geheimen Favoriten, und das war dieses Mal eine Hardware, die eigentlich gar nicht speziell angekündigt war, aber die trotzdem, ich glaube wirklich jeder, der dort war, wollte eigentlich dieses Ding ausprobieren, die Oculus Rift. Eine Datenbrille, eine Monitorbrille, also etwas, das man sich aufsetzt und das dann wirklich zumindest den Blicksinnen den Eindruck vermittelt, man würde sich in der Welt befinden, also in einem dreidimensionalen Raum, in dreidimensionaler Grafik. Was das bedeutet, was das möglicherweise kann und was die Zukunft des Spielens deswegen sein wird, das besprechen wir auch heute im Laufe dieser Sendung, die immer wieder auch von Musik untermalt wird. Und der, wie es sich für einen Soundtrack von Versus gehört, kommt auch aus der Computerspielewelt. Und deswegen hören wir am Anfang Adventure von Disaster Piece aus dem Spiel Fez.
Level 1. Virtuelle Realität versus unendlicher Bildschirm.
Ich habe schon für jeden gearbeitet. Counter-Strike, Battlefield, Call of Duty und jetzt Superhot. Es ist eigentlich alles wie immer. Ich habe eine Waffe, es gibt Gegner, ein Schuss, ein Treffer. Als Profi sehe ich die Sache rational. Das sind keine Wohnungen, das sind klinisch weiße Flure und Räume, das sind Wege zum Ziel. Da sind keine Menschen, da sind dreidimensionale, knallrote, humanoide Zielscheiben. Und die Zeit ist mein Freund. Die Uhr läuft nur, wenn ich mich bewege. Bleibe ich stehen, bewegt sich der Rest der Welt
wie durch zähflüssigen Sirup.
Das macht mich zum Todesengel, weil ich den Kugeln ausweichen und gleichzeitig tödliche Schüsse abgeben kann. Eine Schießerei wird so zum Puzzlespiel im dreidimensionalen Raum, zum Schachspiel des Todes. Kennen Sie diese Actionfilme? diesen einen Moment, wenn der Hauptheld verschwitzt und geschunden seine letzte Patrone in einem Moment der ewig langen Zeitlupe dem Bösewicht genau ins Herz setzt? Das bin ich. Ich bin
Superhot, Superhot, Superhot.
Superhot? Eine der Spiele, die auf dem Amaze Indie Festival im Rahmen der International Games Week Berlin ausgestellt wurden und das neuartige Mechaniken in einen klassischen Shooter einbindet, aber vor allem deswegen Aufsehen erregt hat, weil es auch das Versprechen mitgebracht hat, einen uralten Traum der Computerspielewelt endlich einmal einzulösen, und das ist das Eintauchen in die virtuelle Realität. Das heißt, das Versprechen, dass man wirklich im Spiel ist und nicht nur am Bildschirm. Und das ist mittels eines nicht mehr ganz so neuen, aber doch noch nicht weit verbreiteten Geräts namens Oculus Rift geschehen. Dennis weiß genau, wie das funktioniert.
Ja, genau. Also diese Oculus Rift Brille kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Art Taucherbrille und Mischung aus einem Tablet. Man setzt sich eben diese Mischung auf den Kopf und guckt dann in so eine Art Bildschirm, der direkt vor den Augen hängt, und man guckt sich dann im Spiel um, indem man einfach nach links, rechts, oben, unten und so weiter und so fort guckt und steuert das Spiel dann aber weiter mit traditionellen Controller und so weiter und so fort, ist aber wirklich mittendrin im Spiel.
Die Technik ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie im 3D-Kino. Das heißt, jedem Auge wird ein leicht anderes Bild gezeigt und deswegen entsteht dann so wirklich so ein dreidimensionaler Eindruck.
Genau, also man muss es wirklich ausprobieren, um das wirklich zu spüren. Und das Ganze hat so viele Spieleentwickler so sehr gepackt und so sehr interessiert, dass das jetzt auch sehr, sehr viel diskutiert wird, was damit alles möglich ist.
Und es gab auf dem Amaze Festival gab es sogar ein Panel, also wo sich verschiedene Entwickler dann darüber unterhalten haben. Und das Interessante und Spannende war daran, dass die nicht etwa sozusagen als erstes gefragt haben, was machen wir denn jetzt damit, sondern die waren sich gar nicht einig, was überhaupt die Bedeutung dieser Oculus Rift Brille ist. Sie haben sich nämlich gefragt, ist das jetzt wirklich virtuelle Realität oder vielleicht was Kleineres?
Because the sight, the Oculus is like, is a sight machine.
Die Oculus ist eine Art Sehmaschine. Sie nutzt nur einen unserer Sinne und deswegen müssen zusätzliche Reize her, um mehr Immersion zu erzeugen. Ich denke aber, dass wir genau das nicht tun sollten. Stattdessen sollten wir eine andere Sichtweise auf Virtual Reality entwickeln.
Sosowski ist das, ein polnischer Spieleentwickler, der halt sagt, naja, also so wirklich virtuelle Realität ist das eigentlich nicht, denn es ist ja nur der Blick, also es ist nur eine Sehmaschine. Nina hat außerdem noch ein bisschen mehr auszusetzen, was die Oculus Rift noch nicht kann, habe ich das Gefühl.
Richtig. Das Problem ist ja, dass diese Sehmaschine, diese riesige schwarze Taucherbrille, verkabelt werden muss, um an einen Computer angeschlossen und mit Strom versorgt zu werden. Das heißt, die Bewegungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Und dadurch entsteht ein ganz neues Problem. Man bewegt sich durch diesen virtuellen Raum, aber nicht wirklich. Das verwirrt den Körper und dadurch entstehen dann Symptome wie zum Beispiel Schwindel oder Übelkeit, unter denen sehr, sehr viele Leute leiden.
Also ich habe es tatsächlich ausprobiert und war dann, es gab einen ganz kurzen Moment bei Superhot, wo ich wirklich so einen extrem starken Schwindel, aber für einen Millibruchteil einer Sekunde verspürt habe und danach war es vorbei. Also wirklich sozusagen wie, das Gehirn muss sich justieren und dann ging es. Aber bei dir war es schlimmer.
Ich habe schon Probleme bekommen tatsächlich. Also ich habe mich auch im Vorfeld zögerlich an die Technik herangewagt, weil ich sehr viele Erfahrungsberichte gelesen und gehört habe von Leuten, die mit Schwindel konfrontiert wurden, mit Erbrechen. Und ich habe schon gemerkt, nach 2 Spielminuten ungefähr wurde mir etwas schwindelig und ich konnte das Spielgeschehen deswegen auch nicht mehr so ganz intensiv nachverfolgen.
Was hast du denn gespielt?
Ich habe Superhot gespielt.
Aber dann nicht lange?
3 Minuten, 4 Minuten ungefähr. Dabei blieb es dann leider auch.
Mir geht es da sehr ähnlich wie Nina mit dem Schwindel und deswegen war das eigentlich ganz interessant, dass ich ein Spiel gefunden habe, wo das nicht das Problem war. Und das Spiel heißt Disunion, kommt von Erki Trommel, so einem Forscher und Spieleentwickler. Und der hat ein Spiel gemacht, ja, ich beschreibe einfach am besten mal die Szene. Also man setzt sich die Brille auf und ist dann auf so einer Art Tribüne plötzlich, guckt runter in einen gesponnenen Korb, guckt dann so ein bisschen hoch und sieht dann eine Menschenmenge, die meinen komisch anbrüllt, guckt sich um, alte Stadt, Kopfsteinpflaster, ist ein bisschen verwirrt, wer da so ist und guckt dann so langsam nach oben und sieht dann oben eine riesige Guillotine, die dann sofort herunterknallt und dann kommt auch so ein Schlag auf den eigenen Nacken, das war nämlich dann Erki Trommel, der so den Guillotinenschlag, den Hieb dann mit der Hand der eigenen nochmal verstärkt und dann sieht man so in den letzten Momenten, wie der Kopf über das Kopfsteinpflaster rollt und die schreiende Menge nochmal anguckt, bevor sich die Augen schließen. Und das ist so Disunion. Genau.
Das zeigt halt total eindrücklich, sagen, es ist ein eindrückliches Erlebnis anscheinend, aber es reicht halt nicht, dass es diese Brille gibt, sondern es braucht halt noch den extra Handkantenschlag des Entwicklers in den Nacken des Spielers, um die Immersion, also das Eintauchen in diese Welt wirklich reinzubringen. Und diese Körperlichkeit, die scheint eine größere Rolle zu spielen, hat Erki Trumal später auch noch gesagt.
Ich denke, dass viele VR-Erfahrungen davon profitieren, wenn der eigene Körper in direkter Verbindung zum Spielgeschehen steht.
Das ist also noch nicht wirklich das Eintauchen in die virtuelle Welt, sondern der Körper muss quasi immer noch so, wie soll man das sagen, synchronisiert werden mit dem, was er wirklich in der Brille sieht.
Das ist aber auch echt anstrengend für Erki Trumal. Ich habe mit ihm gesprochen und der meinte dann, ja, so nach 9 Stunden Leuten auf den Nacken hauen, das ist schon ein bisschen anstrengend, da ist man auch schon ein bisschen durch danach.
Da muss also viel dran gearbeitet werden. Also ist die eine Art natürlich zu sagen, es gibt auch eine Entwicklerin, die hat erzählt, dass sie ihr Spiel so einschränkt, dass man nur das machen kann, was die Oculus Rift auch hergibt. Oder man macht halt gleich ein Spiel, was ohne Bewegung auskommt, also fast ohne Bewegung und ganz, ganz ruhig ist.
I guess I'm more interested in,
ich bin wohl mehr interessiert daran, schöne Orte und Landschaften zu erschaffen, die man erkunden will.
Environments that are nice to explore.
Schöne Räume, schöne Videospielräume, das ist so das Stichwort für Fernando Ramalho, ein Indie-Entwickler, der inzwischen in Berlin lebt und sich gar nicht mehr so sehr als Indie-Entwickler oder Spieleentwickler sieht. Und sein Spiel heißt Panoramical. Es ist ein Spiel, das man eigentlich steuert mit einem MIDI-Controller, also so einem DJ-Controller quasi, wo man an Knöpfen dreht, an Knubbeln rüttelt, um dann die Landschaft zu verändern und dann auch die Musik, die im Hintergrund spielt, die wir hören gerade. Und er hat dann ein Experiment gemacht für VR, für die virtuelle Realität. Da hat er quasi ein Spiel gemacht, wo man sich einfach nur hinlegt und guckt. Und je nachdem, wohin man guckt, verändert sich die Landschaft und auch die Musik. Also man dreht an gar nichts mehr, man guckt einfach nur. Und das funktioniert ganz interessant. Dann guckt man einfach in den Himmel und plötzlich regnet es auf einen runter. Und die Landschaft ist sehr, sehr abstrakt, sehr, sehr plakativ. So ein bisschen wie so ein modernes Kunstwerk, kann man sich das vorstellen. Auch wenn der selber Kunst jetzt das auch nicht nennen möchte. Er experimentiert einfach nur ein bisschen rum und möchte Spaß haben daran.
Das heißt also, bis jetzt ist alles, was man erlebt, mehr oder weniger Installationskunst mit der Oculus Rift. Also wenn man von Superhot, was wir gerade vorgestellt haben, absieht, weil es ist halt sozusagen, man kann es an öffentlichen Plätzen machen, es braucht Interaktion mit einem anderen Menschen und es hat zumindest sozusagen diesen erfahrbaren künstlerischen Touch. Und trotzdem ist es ein großes Thema in der Spielindustrie. Also Oculus Rift ist jetzt gerade in der 2. Version auf den Markt gekommen. Die arbeiten und so weiter dran und sind von Facebook gekauft worden, die sich das immerhin 2 Milliarden Dollar haben kosten lassen. Und es gibt eine weitere große Spielefirma, die sehr wichtig ist, die damit draufgesprungen ist, Sony von der PlayStation. Die haben jetzt auch angefangen, eine eigene Brille vorzustellen. Morpheus heißt die, scheint ganz ähnlich zu funktionieren. Und Sony hat außerdem noch etwas gemacht, was Oculus Rift, wen ich es wirklich mitbekommen habe, noch nicht so getan hat. Sie haben nämlich extra Leute abgestellt, die genau diese ganzen Sachen verhindern sollen, dass einem schlecht wird. Die erarbeiten also ein Regelwerk für den Umgang mit diesem neuen Spielgerät. Das heißt, das Interesse ist da, aber es gibt noch ganz, ganz, ganz viel zu tun und man kann sich das auf solchen Ausstellungen angucken. Ein eigenes Erwerben ist möglicherweise noch in ferner Zukunft. Die Oculus Rift kostet $350. Sony hat gesagt, Morpheus, vielleicht 2015. Es wird irgendwas unter 1.000 kosten. Also es ist noch Zukunftsmusik. Aber es wird wohl kommen. Also auch wenn man sich so ein bisschen überhyped vorkam, waren sich dann alle am Ende dieses Panels doch sehr sicher. 3D-Virtualität, diese Brillen, das wird irgendwas Neues geben und da werden wir noch viel Spaß damit haben.
I want to say that the thing, whether the VR will survive or not,
ob sich die Virtual Reality Technologie durchsetzen kann, wird wahrscheinlich von einem einzigen Spiel abhängen. Und dieses Spiel wird nicht aus dem Mainstream kommen, sondern aus der Indie-Szene. Aber ob das nun passieren wird oder nicht, wir sind die Zukunft.
We are the future.
Last We Spoke war das von Jim Guthrie vom Soundtrack Indie-Game The Movie. Auch eine sehr empfehlenswerte Sache, wenn man sich mal mit dem Thema näher beschäftigen will. Und wir kommen jetzt zu
Level 2. Indie-Entwickler versus den Rest der Welt.
Ich bin jetzt Billy. Billy, der Fischer. Ich sitze hier in der Bucht und werfe meinen Angelhaken aus. Ich lasse ihn tief, tief, tief ins Wasser sinken. Immer tiefer. Vorbei an Quallen und kleinen Makrelen. Denn da, wo es am tiefsten ist, gibt es die fettesten Fische. Und dann, wenn der Fisch am Haken ist, ziehe ich ihn an die Oberfläche und versuche so viele Fische, Kröten und Getier mitzunehmen, wie es nur geht. Das wird ein fetter Fang. Und dann schleudere ich den Fischklumpen in die Luft und mit der Schrotflinte auf die Fische immer drauf. Ich mache Fischmus. Fischmus für Billy.
Ridiculous Fishing, ein kleines, ein absurdes, ein sehr schnelles Spiel. Ein Spiel, das manche Leute einfach umschreiben mit den Worten, das ist ein typisches Indie-Spiel. Und man muss dazu sagen, ein sehr erfolgreiches dazu. Wir haben vorhin Zos Zosowski, einen polnischen Entwickler, gehört, der gesagt hat, wenn ein Spiel der Technik der Virtual Reality mit Hilfe von 3D-Brillen zum Durchbruch verhelfen kann, dann wird es ein Indie-Spiel sein. Und dieser Teil der Szene ist so groß, dass es sogar schon einen eigenen Kinofilm gibt. Indie Game The Movie heißt er. Und da werden bestimmte, bekannte, berühmte Entwickler dargestellt und porträtiert. Und wir haben vorhin einen Song daraus gehört. Indie ist also wichtig in der Computerspielebranche. Aber was ist Indie eigentlich? Und mal abgesehen davon, dass das sich vielleicht auch Außenstehende fragen, wird es auch in der Szene wirklich heiß diskutiert. Was heißt das genau, dieses unabhängig, kann man das so genau sagen? Es wird viel gestritten, 3 Leute, 5 Meinungen. Aber jetzt auf der International Games Week Berlin hat sich Jason Della Rocca, jemand, der sich um Indie-Entwickler kümmert, dazu hinreißen lassen, mal eine Definition abzugeben, die wirklich sehr überzeugend klingt.
One is this idea of creative independence.
Zum einen ist da der Gedanke kreativer Unabhängigkeit, der zur Folge hat, dass man frei arbeiten kann, wann und woran man möchte. Ich arbeite nicht an dem Projekt von jemand anderem, ich folge nicht den Ideen von jemand anderem.
And then the other one is more of a legal independence, meaning.
Zum anderen geht es um rechtliche Fragen. Ist man ein Freischaffender oder seine eigene Firma? Indie zu sein vereint diese kreative und die rechtliche strukturelle Unabhängigkeit und auch wenn Finanzierungsprobleme fast immer damit einhergehen, würde ich niemanden seinen Platz in der Szene zwingend absprechen wollen, nur weil er wohlhabend ist und viel Geld mit seinen verrückten Ideen verdient hat.
Disqualify someone from being indie if they were sort of, you know, wealthy and made profit from their stupid ideas.
Besonders der letzte Punkt ist natürlich sehr, sehr wichtig, denn wie auch bei Musikern sagen die Fans immer, naja, wer zu erfolgreich ist, der ist natürlich nicht mehr wirklich indie, also unabhängig. Aber ich finde, es ist eine Definition, die ziemlich treffend umschreibt, was unabhängige Spieleentwicklung bedeutet. Dennis, wie siehst du das?
Man kann auf jeden Fall damit arbeiten. Das ist eine trockene Definition, aber eine, die recht einfach und eingängig ist, ja.
Also 2 Stimmen schon mal dafür. Nina?
Wie Dennis schon sagt, es ist zwar eine schön kompakte Definition, aber sie ist ziemlich nüchtern und technisch. Und was allein daraus erwachsen würde, das hat einer der führenden Entwickler, nämlich Jonathan Blow, ganz treffend zusammengefasst.
Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, dann macht fast jeder Indie-Entwickler todlangweilige iOS-Spiele.
Nun ist es aber eigentlich so, dass die Independence-Szene sehr viele wertvolle, kreative Impulse liefert. Und wozu das führt, das wollen wir im Folgenden darlegen.
Threes ist ein kleines, süßes Spiel, das eine ganz simple Idee hat. Es ist ein Schiebe-Kombinationspuzzle, wo man einfach Zahlen auf einem 4x4 großen Spielfeld ineinander schiebt und Kombinationen erstellt und da möglichst versucht, möglichst gute Kombinationen hinzukriegen. Das Besondere ist nicht diese Idee, die auch schon mannigfaltig kopiert wurde, die ist natürlich der Ausgangspunkt. Das Besondere an Threes ist die liebevolle Hingabe zum Detail. Die Spielsteine haben einzelne, sehr unterschiedliche Gesichter, eigentlich Stimme, ganze Charaktere und das Spielprinzip, obwohl es so einfach ist, wurde so zusammengefeilt, dass man auch noch sehr lange damit Spaß haben kann, was sehr beachtlich ist, wenn man sich anschaut, wie simpel das eigentlich ist.
Ja, das ist das Geräusch, den so ein Passstempelautomat macht. Das ist Papers, Please. Und das ist so gar nicht lieblich. Es ist ein Spiel, in dem man einen Passkontrolleur an der Grenze zu einem fiktiven Ostblockstaat, einem totalitären Staat im Regierungswechsel verkörpert. Und man muss halt Tag ein, Tag aus Dokumente stempeln, Leute wieder zurückweisen und gerät da immer mehr in diese moralische Bredouille wirklich, wen man wegschickt, wen man reinlässt. Und es ist ein Spiel, das einerseits sehr gut funktioniert als Geschichte, in der man etwas über sich selber lernt und andererseits aber auch sehr gut funktioniert als ein Puzzlespiel, in der man versucht, Dokumente auseinander zu puzzeln, ein Dokumententhriller, ein Dokumentendetektivarbeitsspiel sozusagen.
This is the story of a man named Stanley. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget.
The Stanley Parable ist einer von vielen, zuletzt der sehr interessanten Vertretern einer besonderen Subkategorie, nämlich der spielbaren Erzählung. Und das Besondere an diesem Spiel ist, es ruft quasi zur Anarchie auf. Es verlangt von den Spielern und Spielerinnen, sich gegen die Erzählung zu stemmen, gegen den Erzähler, gegen das, was er bestimmt, und dazu merkwürdigste Ereignisse herbeizuführen.
Und das ist so ein kleiner Einblick in die Arten von Spielen, die mit dem gemacht werden können, was es schon gibt. Das sind kleine Konzepte, die immer weitergedacht werden, die einen kleinen Ticken extra mitbringen. Das ist das, was Indie auszeichnet. Und auch sich Konzepten anzunehmen, die schon als verloren geglaubt wurden. Das ist quasi live von der Maze, ein Spiel der Vertretung Local Multiplayer. Man muss sich das vorstellen, früher war es völlig gewöhnlich, dass man, wenn man an einer Konsole oder einem Computer gespielt hat, dass mehrere Leute an einem Bildschirm gespielt haben. Das ist mit dem Zeitalter des Internets, wurde das von den großen Firmen vergessen. Fast kein Spiel hatte das mehr, aber die kleine Indie-Community, die macht jetzt ganz viele solcher Spiele. Gang Beasts war das hier, aber es gibt noch viel mehr. Das Besondere ist hier an dieser Stelle, dass ein bekannter, wichtiger Mann gerade zu hören war.
Genau, das war JW, der da so schön geschrien hat. JW ist das Programmiergenie des Teams Flambier aus den Niederlanden. Ein Team, das unglaublich beliebt ist aktuell in der Indie-Szene. Die machen Arcade-Spiele, die sich sehr gut verkaufen, die toll aussehen, die super viel Spaß machen. Viel bekannter als JW, der Programmierer, ist aber sein Partner Rami Ismail, der größtenteils für Business und Marketing verantwortlich ist.
Nachdem wir Super Crate Box veröffentlicht hatten, interessierten sich vielleicht 1000 Leute für uns. Dann machten wir ein weiteres Spiel und 500 weitere Leute kamen hinzu. Und dann hatten wir 2000 Fans und dann hatten wir 5000 und es wurden immer mehr.
Und das ist ein ganz typischer Werdegang in dieser Indie-Szene. Dass ein Spieler ein gutes Spiel macht und dadurch sehr bekannt wird, dadurch findet das nächste Spiel noch mehr Beachtung und so weiter. Und das sorgt aber zu einem Problem, weil sich dadurch natürlich, wenn das ein paar Leute gemacht haben, die ganze Industrie ändert.
Es gibt keinen echten Konkurrenzkampf. Wir alle versuchen, unser eigenes Ding durchzuziehen. Nur es gibt eine begrenzte Menge von Spielen, für die sich Spieler interessieren könnten.
Getting a spotlight on small, new, interesting, up-and-coming people has been increasingly hard.
Mit einem kleinen Projekt aufzufallen, wurde zuletzt immer schwieriger. Oft braucht es Empfehlungen von bekannteren Menschen aus der Community, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen.
Das heißt, die Bühne ist voll, es gibt schon zu viele bekannte Entwickler und man ist auf den guten Willen eines bekannten Stars angewiesen, wenn man mit dem eigenen Projekt Aufmerksamkeit bekommen will. Und das hat natürlich ganz handfeste Auswirkungen, weil es muss ja irgendwer das Geld kommen. Und weil halt nicht mehr jeder berühmt sein kann, versucht man es vielleicht auf eine andere Art und Weise, durch eine Vorfinanzierung, durch etwas, was man oft hört, das sogenannte Crowdfunding. Das heißt, man stellt eine Bitte ins Internet und viele Leute geben einem dann möglicherweise Geld. Aber das Problem schlägt sich natürlich sofort durch, denn wenn das Rampenlicht schon besetzt ist von anderen Leuten, wie soll man dann jemanden davon überzeugen, dass man Geld bekommen soll? Wenn kein Geld da ist, dann kann man ja möglicherweise sich was vom Staat geben lassen?
Genau, und das versuchen ja auch sehr, sehr viele Entwickler in Deutschland, sich über staatliche Förderung ihr Spiel zu finanzieren, über Film- und Medienförderung. Das klappt in manchen Fällen und führt zu gelungenen Spielen. Wir haben mit einer Entwicklerin gesprochen, Jana Reinhardt, die sagt, dass es auch da in Deutschland zu sehr spezifischen Problemen kommt.
Es gibt halt schon viele Förderungen, zum Beispiel die Exist-Förderung. Du musst aber innovative Hardware oder innovative Software haben. Das heißt, die meisten deutschen Spielestudios bekommen die Förderung nicht für ihr Spiel, sondern für die Engine und geben dann halt im Businessmodell an, dass sie die Engine vertreiben wollen. Was aber natürlich nicht der Fall ist.
Die Engine, die zugrunde liegende Software eines Computerspiels, nur die wird gefördert. Und das zeigt dann wieder doch, das Computerspiel ist noch ein sehr junges Medium. Es muss sich den Vorwurf gefallen lassen, es sei keine Kultur, es sei nur Technik. Denn wie sonst ist zu erklären, dass es keine oder nur sehr wenig zumindest Kulturförderung für Computerspiele gibt, die Inhalte fördern, sondern es wird nur Technologie gefördert. So zumindest Jana Reinhardt vom Entwickler Red King. Das ist natürlich die Frage, bei all diesen Schwierigkeiten, wird die Indie-Szene dann eingehen? Waren die letzten Jahre nur eine schöne Blüte?
So gravierend diese Probleme der Finanzierung auch sind, zeichnet sich das zum Glück nicht ab. Denn die Besonderheit der Indie-Szene ist dieser starke Zusammenhalt. Die Entwickler und Entwicklerinnen greifen sich gegenseitig unter die Arme, versuchen Aufmerksamkeit auf ihre besonderen Projekte zu lenken und arbeiten auch sehr intensiv zusammen.
Das hört sich gut an, aber reicht das?
Naja, also diesen Zusammenhalt konnte man auf jeden Fall auf der Maze spüren. Da war wirklich diese große Familienfest-Atmosphäre zu spüren. Aber was man sagen kann, was sich jetzt abzeichnet, ist, dass Indie zum führenden Businessmodell in der Spieleindustrie wird. Denn immer mehr Entwickler möchten ein kleines Studio haben, das viel agiler ist, viel schneller Spiele machen kann als die großen, großen Studios, die sehr viel Geld verschlingen, um große Titel rauszubringen.
Es bleibt also spannend und es ist auf jeden Fall noch genug Motivation und, wie wir gehört haben, auch Zusammenhalt da, um weiter Indie-Spiele zu entwickeln. Das heißt, wir werden hoffentlich auch weiterhin schöne Ideen dort sehen. Manche vermuten sogar, dass der Aufstieg der Indies indirekt auch zusammenhängt damit, dass die großen Firmen keine neuen Ideen mehr haben und auf die immer selben Konzepte setzen und dadurch einfach viel Raum für Innovation schaffen. Wir werden gleich mal gucken, ob das stimmt und hören uns musikalisch schon mal in das Thema rein, indem wir jetzt For Blood, For Glory, For Honor hören von Jeremy Soule vom Soundtrack von The Elder Scrolls Online. For Blood, For Glory, For Honor von Jeremy Soule war das. Ein Track aus dem Soundtrack von The Elder Scrolls Online. Ein Online-Rollenspiel. Und damit befinden wir uns direkt bei
Level 3. Märchenhelden versus Raumfahrer.
Nachdem wir uns mit kleinen, feinen Spielen beschäftigt haben, gehen wir jetzt in genau das andere Extrem. Dort, wo die Masse zählt, in den Bereich der Online-Rollenspiele. Online-Rollenspiele sind ganz kurz zusammengefasst Computerspiele, die online gespielt werden, also möglichst viele Leute spielen zusammen in einer Spielwelt. Es sind meistens fantastische Spielwelten, wo es also darum geht, die Prinzessin zu retten und den Drachen zu erschlagen und das nicht alleine zu tun, sondern mit 5.000, 10.000 anderen Mitspielern. Die Welt der Online-Rollenspiele maßgeblich geprägt hat World of Warcraft. Es gab vorher Online-Rollenspiele, es wird danach immer noch welche geben, aber kein Titel war so einflussreich. Zum Höhepunkt im Jahr 2010 waren hier 12 Millionen Abonnenten unterwegs. Abonnenten, das wichtige Wort. Die Computerspielindustrie hat sehr begehrlich auf die Online-Rollenspiele geguckt, denn ein Modell, wo monatlich Geld fließt, ist natürlich sehr verlockend. Es gab also sehr viele Online-Rollenspiele und das Modell wurde langsam totgelaufen. Vor kurzem ist ein weiterer Titel dieser Art erschienen und manche Leute sagen sogar, es ist möglicherweise der letzte. Das ganz klassische Modell, das World of Warcraft an den Mann gebracht hat, wird hier noch einmal neu aufgelegt. Es geht darum, mythische Monster zu erschlagen. Es gibt ein monatliches Abo-Modell und es heißt The Elder Scrolls Online.
Ich wache auf. Mein Kopf schmerzt. Die Kälte des steinernen Bodens dringt mir durch Mark und Bein. Ich erhebe mich. Ich schleppe mich langsam zu der eisernen Zellentür. Verschlossen.
Ihr dort, wir fliehen. Lasst mich eure Tür öffnen.
Plötzlich ein kalter Hauch. Eine geisterhafte Gestalt erscheint neben mir. Blau schimmernd und mit leeren Augen.
Ich weiß nur, dass ihr wichtig seid, Entseelter. Die Schriftrollen haben mir lediglich enthüllt,
dass euer Schicksal eng mit dem der fünf Gefährten verwoben ist.
Ich scheine eine wichtige Rolle zu spielen, muss aber zunächst lebend hier rauskommen. Dort, Waffen. Schnell greife ich mir ein Schwert, folge dem Strom von Flüchtlingen, der aus den Zellen dringt. Ich ziehe meine Klinge, zerschlage Skelett um Skelett und renne um mein Leben. Freiheit. Fortan führe ich ein rastloses Dasein. Ich ziehe durch die Lande und zücke mein Schwert im Austausch gegen Gold.
Ehre sei mit euch. Mein Name ist Naryl. Ich schätze, ihr seid neu hier und sucht etwas Arbeit. Dann ist es Schicksal, dass wir uns treffen, denn ich bräuchte etwas Hilfe bei einer geschäftlichen Angelegenheit.
Ich stehle rare Weine, sammle Pflanzen und töte Ungeheuer. Eine junge Frau vermisst ihren Bruder. Er hat sich aufgemacht, eine Höhle zu erforschen und ist nicht mehr heimgekehrt. Gigantische Eiszapfen hängen von den Decken. Der vereiste Boden schimmert hell. Die Stille wirkt trügerisch. Auf einmal...
Lego 089!
Was ein Mörderatze!
Der Questmob, droppt der geilen Loot?
Nee, der droppt keinen geilen Loot, aber lass mal traden danach nochmal.
Wohlan, ich bin eben nicht ganz allein auf der Welt, aber irgendwo wird sich sicher noch ein menschenleerer Fleck mit unentdeckten Abenteuern finden lassen.
Ich habe die Bestie wochenlang verfolgt. Ich nenne sie Todesklaue. Ich habe sie endlich aufgespürt.
Auch selbst hier herrscht ein reger Andrang. Inmitten einer riesigen Menschenmenge erhebt sich die Bestie wieder und wieder. Doch sie wird sofort von den hunderten kampflustigen Abenteurern niedergestreckt. Anscheinend will wirklich jeder dem einsamen Jäger eine Klaue mitbringen. Wohin ich auch gehe, treffe ich auf andere Abenteurer. Überall. Ich bin nur eine von tausend weiteren auserwählten, einzigartigen Heldinnen. Bin ich wirklich in Tamriel? Oder nur Teil einer längst vergangenen, entseelten Gemeinschaft, die sich Online-Rollenspiel nennt?
Ein harsches Urteil, das The Elder Scrolls Online hier erfahren muss. Ein Online-Rollenspiel, das wir ausprobiert haben. Es ist, wie gesagt, möglicherweise das letzte seiner Art. Das letzte mit dem typischen Modell, monatliche Gebühren zu bezahlen. Das letzte mit dem typischen Modell, massenhaft Leute aufeinander zu schicken und sie wie bei einer Mannschaftssportart durch eine Fantasy-Welt zu scheuchen. Es gibt einen interessanten Gegenpol. Es war nie so groß wie die klassischen Online-Rollenspiele. Es hat nie so viel Geld verdient, aber es war immer gleichbleibend da. Das ist das Science-Fiction-Rollenspiel EVE Online. Der Chef der Firma CCP dahinter, Hilmar Weiger-Pertusson, hat ein paar sehr interessante Dinge gesagt. Und an diesen Dingen, finden wir, soll sich The Elder Scrolls Online messen. Bevor wir dazu kommen, was Nina Kiel und Dennis Kogel dort erlebt haben, die erste Anforderung an ein wirklich gutes Rollenspiel.
Unser Ziel ist es, virtuelle Welten zu erschaffen, die bedeutsamer sind als das echte Leben. Kann ein Spiel Gefühle auslösen, entsteht eine Art emotionaler Realismus, wenn Leute es spielen.
Besser, könnte man fast sagen, als das richtige Leben. Ihr habt The Elder Scrolls Online gespielt. Ist das wirklich etwas, was passiert? Emotionen, die besser sind als im richtigen Leben, eindrucksvoller?
Tatsächlich ganz und gar nicht. Also zunächst ist das Problem, dass das Spiel am Anfang sehr linear ist. Überhaupt wird sehr viel vorgegeben. Also man wird in eine Geschichte geworfen, die durch und durch vorbestimmt ist. Man hat kaum Raum, um diese Emotionen zu entfalten und seine eigene Geschichte darin zu entspinnen. Dementsprechend kann sich das daran nicht messen.
Ja, mir ging es ganz ähnlich damit. Ich liebe die Vorgänger bzw. die Offline-Varianten der Elder Scrolls-Spiele, weil man dort eben diese Welt erleben kann, weil man dort in dieser Welt Abenteuer erleben kann. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass ich die Welt einfach nur teile mit verschiedenen Mitspielern, die alle das Gleiche erleben, die bestimmte blöde Aufgaben erfüllen. Und ja, wirklich geglaubt habe ich an diese Welt nie.
Jetzt ist es aber so, dass gerade die Masse an Mitspielern bei dem Konkurrenten, könnte man jetzt sagen, EVE Online, dafür sorgt, dass das Spiel spannend ist. Hilmar Weiger-Pertusson fasst es so zusammen.
In EVE Online ist der Tod eine ernste Angelegenheit. Dementsprechend hat es viel mehr Gewicht, wenn man dort jemanden tötet.
EVE Online funktioniert so, dass Spieler dort in dieser Spielwelt Wirtschaftsgüter haben. Die Ausrüstung, die sie haben, könnte man sagen, die ist tatsächlich auch etwas wert, wenn auch nur eine virtuelle Währung, könnte man sie doch mit einem reellen Wert beziffern. Und wenn man stirbt, geht das alles verloren. Und jetzt sagt ihr, na gut, die Elder Scrolls Online, da gibt es auch so viele Spiele, aber gibt es dann auch diese Spannung, dass man Angst hat, von anderen Spielern überfallen zu werden, weil der Tod etwas Fürchterliches ist?
Tatsächlich ganz und gar nicht. Das Besondere ist nämlich, dass Tod kaum Konsequenzen mit sich bringt. Man wird niedergestreckt von einem Monster oder von einem Mitspieler. Und das Einzige, was passiert, ist die Aussage, die Rüstung wurde beschädigt. Und Rüstung ist nicht viel wert. Rüstung kann man selbst schmieden, kann man selbst erstellen. Man muss zwar Zeit investieren, aber das dauert nicht so lange, dass es wirklich fatal wäre zu sterben.
Ja, es gibt auch Konflikte zwischen Spielern. Die werden dann in einer Art geordnetem Wettkampf dargeboten. Man begibt sich in ein bestimmtes Reich, Kyrodiil wird es genannt, und kämpft dort innerhalb von drei Parteien um Burgen und Festungen und so weiter und so fort. Und da ist es eigentlich ein ewiges, ja, ein ewiges Tauziehen um darum, wer die meisten Festungen kontrolliert, dass immer wieder neu gestartet wird. Und ja, wirkliche Permanenz oder sowas oder eine Veränderung der Spielwelt bietet sich daraus nicht.
Das hört sich aber alles sehr deprimierend an für so ein riesiges Online-Rollenspiel, dass das Genre möglicherweise nochmal einen neuen Aufschwung geben soll. Gibt es denn überhaupt irgendeine Sache, die Spaß macht daran?
Also die Elder Scrolls Online macht ein paar Dinge ganz interessant für das Genre des Online-Rollenspiels. Also zum Beispiel ist es immer so, im Online-Rollenspiel wählt man sich meistens einen Charakter aus, zum Beispiel einen Zauberer oder einen Dieb, einen Krieger. Und dieser Charakter hat dann eine bestimmte Auswahl an Fähigkeiten, an Waffen, die man benutzen kann. In The Elder Scrolls Online ist es in Anlehnung an die Elder Scrolls Singleplayer-Spiele so, dass man seinen Charakter selbstständig ausbauen kann. Also das heißt, der Magier kann zum Beispiel auch eine dicke Rüstung tragen. Und das macht es ein bisschen besonders, ein bisschen hebt es das ab von anderen Online-Rollenspielen.
Aber das hört sich jetzt nicht nach Rettung an.
Absolut nicht.
Lina, hast du auch noch irgendetwas, was Spaß macht an diesem Spiel?
Erstaunlicherweise macht The Elder Scrolls Online etwas richtig, was man ihm gleichzeitig vorwirft, nämlich dass es sehr viel Geschichte bietet, sehr wenig Raum, um sich selbst zu entfalten. Aber die zahlreichen Quests, die man in der Welt annehmen kann, also die Aufgaben, die man im Kleinen erledigen kann, bieten selbst Erzählungen. Es bleibt also nicht bloß bei sammle 10 Wildschweinfelle, sondern es wird immer eine Rahmenhandlung um diese Aufgaben gestrickt. Und das ist durchaus ganz spannend.
Aber dann kommt man sozusagen zu dem Argument zurück, die Elder Scrolls basiert auf einer Rollenspielreihe, die man alleine spielen kann. Und da war die Welt immer groß, voller Geschichten und man hatte halt keine Störung durch die anderen Spieler. Also lohnt es sich als Online-Rollenspiel?
Nicht wirklich. Also direkt im Vergleich zum Vorgänger The Elder Scrolls Skyrim verliert The Elder Scrolls Online sehr viel. Denn im Grunde wird die gleiche Geschichte erzählt. Es ist die Geschichte eines oder einer Auserwählten, die Welt retten muss. Und es funktioniert nicht inmitten von Tausenden, vielleicht sogar von Millionen von Mitspielern.
Also ein Spiel, das angetreten ist mit einem ganz klassischen Modell, mit einem alten Modell und anscheinend daran scheitert. Ist die Frage, was mit der Zukunft des Online-Rollenspiels wird? Hilmar Weiger-Pertusson von EVE Online hat dazu eine Idee.
Wir haben irgendwann damit begonnen, die vielen Helden und Bösewichte im Spiel als Mitgestalter der Spielwelt wahrzunehmen. Wir geben ihnen bloß die Mittel und die Infrastruktur, um all diese fantastischen Dinge zu tun. Wir erschaffen eine Art Spielplatz, auf dem man sich austoben kann. Das alles ist ziemlich kompliziert. Und ehrlich gesagt verstehe ich es selber nicht immer. Doch das ist der Kern.
Also ein schwieriges Unterfangen, aber er sieht sich als Baumeister eines Spielplatzes, könnte man sagen. Jetzt habt ihr aber gerade erzählt, The Elder Scrolls Online bietet selber viel Geschichte. Ist das also ein Konzept, was von vornherein für immer zum Scheitern verurteilt ist? Oder gibt es da irgendeine Ausprägung, wo man sagen könnte, ja, möglicherweise gibt es doch mehr als nur das bloße Aufeinanderwerfen von Menschen in einem virtuellen Spielplatz?
Naja, man muss natürlich bei Elder Scrolls Online auch fair bleiben und sagen, als Online-Rollenspiel dieses alten Genres macht es bestimmte Dinge ganz gut. Aber ja, dieses Neuartige, dieses offenere Design eines Spiels, das scheint wirklich eine interessantere Art zu sein, wie man online mit anderen Spielern zusammenspielen kann. Bloß ist da das Problem, dass das sehr teuer ist für Spieleentwickler und dass es zurzeit auch sehr, sehr selten versucht wird überhaupt.
Ein weiteres Problem ist, man muss sich wirklich investieren. Das sind keine Spiele, die leicht zugänglich sind, wie zum Beispiel The Elder Scrolls Online, wo man einfach einsteigen kann, ein paar Stunden spielen und auch jederzeit wieder aussteigen kann, ohne dass man verliert, ohne dass sich Konsequenzen ergeben. Und bei EVE Online zum Beispiel ist es so, man muss sich intensiv mit diesem ganzen Wirtschaftssystem auseinandersetzen. Man muss im Grunde ein Zweitleben führen.
Dann wissen wir jetzt, was nicht die Zukunft des Online-Rollenspiels ist, aber was ist denn die Zukunft des Online-Rollenspiels oder was ist die Zukunft des gemeinsamen, digitalen, vernetzten Geschichtenerzählens?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil Auch CCP, die Macher von EVE Online, haben in den letzten 8 Jahren versucht, eine weitere Online-Welt aufzubauen. Und das ist jetzt gerade gescheitert. Sie haben versucht, eine Welt aufzubauen namens The World of Darkness, in der es um Vampire ging, in einer Großstadt. Und dieses Studio, das daran gearbeitet hat, wurde jetzt geschlossen. Das heißt, es war auch eine Art Kapitulation vor diesem Vorhaben. Und andere große Firmen versuchen so etwas nicht wirklich mehr. Was existiert, sind kleinere Spiele, die entweder offline oder auch online versuchen, dieses Zusammenspiel, dieses soziale Zusammenspiel, wo man komplexe Beziehungen aufbaut, wo man diese komplexe Welt navigiert, da gibt es bestimmte Experimente.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das Spiel DayZ, in dem man mit anderen Spielern über eine Insel läuft, die von Zombies überrannt wurde und da verschiedene Abenteuer erlebt, die größtenteils von anderen Spielern ausgelöst wurden. Also der Kampf um die knappen Ressourcen auf dieser Insel gegen andere Spieler ist wirklich komplett frei von den Spielern erschaffen. Und die Zombies an sich und die Spielemacher an sich mischen sich da nicht viel ein mit Quests oder mit Aufgaben und so weiter und so fort.
Es gibt also Experimente, aber es scheint so, als ob Geschichten online erleben tatsächlich derzeit nicht umzusetzen ist. Ich hoffe tatsächlich, dass sich das ändert. Wir werden darüber berichten, falls es der Fall ist. Und können von The Elder Scrolls nur abraten. Ich fasse jetzt mal zusammen, ja?
Ja, also ich denke, wenn man Fan des Genres ist und mit all diesen Kritikpunkten klarkommt, dann wird es trotzdem ein Spiel seines Spielenswertes, aber ansonsten würde ich auch eher davon abraten.
Ah, die schlimmste Warte, die man einem Spieler teilen kann, für Fans des Genres. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir hören jetzt noch einen Titel von der Konkurrenz von CCP Games, Below the Asteroids, aus dem Soundtrack von EVE Online.
Level 4. Waschmaschinentests versus Reiseberichte.
Halleluja.
Entschuldigung, wo bin ich hier?
Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen.
Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf.
Ist das ein Neuer? Aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn.
Ich suche nur den Weg in die Stadt.
Den Weg in die Stadt.
Also gut, ich muss das Mädchen finden.
Nur ein ganz kleiner Einblick in den Ego-Shooter Bioshock Infinite, der schon vor einiger Zeit erschien, der jetzt zum Abschluss gekommen ist, der aber gut als Beispiel dienen kann, was passiert, wenn man über ein Spiel sprechen muss. Wie viel Gegner hat das Spiel? Wie bunt explodieren die Patronen? Wie viel Spielspaß in Stunden gemessen hat das Ganze? Aber wird das einem Spiel gerecht? Wäre es nicht vielleicht besser, darauf einzugehen, welche Erlebnisse einen Spieler in dieser Welt erwarten?
Madame Lutez, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Herzliche Grüße, Constance.
Aber ist es mit einer Nacherzählung des Spiels getan oder ist es doch die allerbeste Form, über Spiele zu berichten, indem man einfach von seinem persönlichen Erleben schildert? Wie zum Beispiel Chris Franklin von Aaron Signal.
Bioshock Infinite will nicht so sein wie alle anderen Spiele. Es will wichtig sein, etwas vermitteln.
Und diese verschiedenen Zugangspunkte, die noch längst nicht alle sind, zeigen, welch ein weites Feld sich auftut, wenn man sich fragt, Spielejournalismus, wie könnte dieser eigentlich aussehen? Darüber wollen wir jetzt reden und möglicherweise hat dann jeder von uns schon mal einen ganz klassischen Spieletest gesehen, einer, der endet mit 90% oder 4 von 5 Sternen oder so ähnlich Sachen. Die Journalistin Kara Allison hat zu diesem, man könnte sagen, punktebasierten Journalismus Folgendes zu sagen.
Es gibt diese altbewährte Methode, eine ganz spezielle Zielgruppe anzusprechen. Und das ist auf jeden Fall der punktebasierte Spielejournalismus, der sich vor allem an junge Männer richtet, die eh immer schon an Spielen interessiert waren.
Dennis Kogel arbeitet ja nicht nur beim Radio, sondern schreibt auch Spieletests und muss da möglicherweise auch einmal Prozentwertungen vergeben. Wie macht man sowas eigentlich?
Das musste ich tatsächlich machen, als ich für eine britische Zeitschrift geschrieben habe. Da hat man mir gesagt, du musst da auch eine Zahl ans Ende des Tests packen und die Zahl, das kann eigentlich irgendwas sein, was auch immer dir da richtig erscheint. Und dann habe ich da eine 90 drunter gepackt für ein Spiel, das ich sehr schön fand. Und damit hat sich eigentlich die gesamte Wissenschaftlichkeit oder Vergleichbarkeit dieser Methode völlig erübrigt, denn ich habe einfach nur eine Zahl hingeschrieben, die irgendwie ein bisschen so danach klang, was ich gefühlt habe. Mir hat das sehr gut gefallen, also habe ich eine 90 darunter gesetzt. In Deutschland sieht das Ganze ein kleines bisschen ernster aus. Da wird nicht gesagt, naja, schreib einfach drunter, was du fühlst. Da gibt es ganze Redaktionskonferenzen, Wertungskonferenzen, wo professionelle Redakteure sitzen und debattieren, welche Zahl man denn da drunter schreibt, welche Prozentzahl. Und das dem Ganzen wird hierzulande ein sehr, sehr viel größerer Wert beigemessen.
Was hältst du denn davon, Nina, von Zahlen als Spielebewertung?
Ich halte mich da ganz an Kara Ellison, denn ich denke nicht, dass man Erfahrungen in Punkte oder in Prozentangaben pressen kann. Abgesehen davon, dass was höchst subjektiv ist, sind die Geschichten mittlerweile so groß, so umfangreich und lösen so viel Emotionen aus, dass eine bloße Zahl das nicht widerspiegeln kann. Und ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, ist diese Technisierung, der Fokus auf den technischen Aspekt der Spiele, verhindert, dass man eine neue Spielerschaft erschließt und konzentriert sich auf die alteingesessenen Menschen, die damit groß geworden sind, mit diesen alten Magazinen.
Das klingt erstmal ein bisschen despektierlich gegenüber einem Kulturmedium, aber es ist auch alles gar nicht so schlimm, zumindest wenn man Daniel Canero Glauben schenken kann, der selber Videos über Spiele produziert.
So als Beispiel, ich habe jetzt endlich Gone Home gespielt, fast ein Jahr nachdem es rausgekommen ist. Und dann hatte ich einen ganzen Abend, wo ich nur Essays über Gone Home gelesen habe. Aber dass es jetzt geht mit einem Spiel, was 2013 rausgekommen ist, dass man halt einen Haufen an spannenden Artikeln findet für ein sehr gutes Videospiel, ist toll. Es ist super.
Da ist doch eigentlich alles in Ordnung mit dem Spielejournalismus. Für die Technik begeistern Prozentwertung, für die anderen Essays.
Ja, das Problem mit den Essays ist natürlich, dass die Essays, die Daniel Canero gefunden hat, die sind nicht im Mainstream gelaufen. Dass diese Sachen, diese Form der Kritik erscheint in alternativen Blogs, auf kleinen Magazinen, in Kleinverlagen. Das gibt's nicht zu lesen in großen Medien. Genau das ist eben das Problem. In großen Medien wird erwartet, dass man nicht wirklich ganz genaue Spieleanalysen findet. Da möchte man halt etwas lesen über die Menschen dahinter. Genau da setzt aber Kara Ellison an, die wir schon gehört haben. Das ist eine britische Journalistin, die versucht, über die Menschen hinter den Spielen zu schreiben. Das halt eben auf eine ganz, ganz persönliche Art und Weise, um dieses Medium, um die Spiele, die Menschen einem größeren Publikum näher zu bringen.
Tim Rogers' Bathroom has a shower curtain.
Tim Rogers hat einen weißen Duschvorhang mit vielen bunten Punkten drauf, der seinem Spiel Video Ball verblüffend ähnelt. Sein Badezimmer ist extrem aufgeräumt und alles hat seinen festen Platz. Und ich musste immer lächeln, denn ich schätze, so sieht's in Tims Kopf aus.
Genau, da erzählt sie von dem Mal, wo sie bei Tim Rogers, einem Spieledesigner, zu Besuch war und versucht hat herauszufinden, wie er tickt.
Nicht ganz glücklich mit dieser Art der Berichterstattung ist die amerikanische Entwickler-Koryphäe Jonathan Blow.
On the one hand, that can serve a purpose.
Natürlich kann das einem Nutzen dienen, ein Gefühl der Verbundenheit erzeugen, aber ich glaube, es gibt zu viel davon und zu wenig nüchterne Auseinandersetzung mit dem Werk.
Da ist die Angst einer Berühmtheit vor der Boulevardisierung der eigenen Person oder vielleicht auch der pädagogische Anspruch, dass Journalismus über Spiele immer auch eine Lehrhaftigkeit für andere Menschen sein muss, die Spiele machen wollen. Es gibt ja jetzt tatsächlich ein Format, das versucht, beides zu verknüpfen, von Daniel Canero, den wir auch schon gehört haben, und noch einem Kompagnon, die Filme über Spieleentwickler drehen, die ein Spiel gerade entwickeln. Also die sperren Leute 48 Stunden ein, filmen sie dabei und machen daraus so 20 bis 25-minütige Filme. Das ist ein einzelnes Projekt und das hat beides. Es zeigt die Menschen, es zeigt die Spiele und es zeigt den Entwicklungsprozess. Ich frage mich aber trotzdem, ob das wirklich eine Form des Journalismus sein kann oder ob das nicht so eher so ein Liebhaberprojekt ist?
Es ist auf jeden Fall ein Projekt, um Leuten aufzuzeigen, wie man Spiele eigentlich entwickelt. Denn die Sache ist einfach nur, diese beiden Formen der Berichterstattung, einerseits diese tiefgehende Analyse, die für die Spieler gedacht sind, die sich schon damit auskennen, kann neuen Leuten nicht wirklich weiterhelfen. Und diese Hintergrundgeschichten über die Menschen helfen dann vielleicht nicht so weiter den Leuten, die sich schon damit auskennen, mit den Spielen oder mehr über die Spiele wissen wollen. Und das ist so ein bisschen eine Mischform, die versucht ein bisschen zu erzählen, wie denn Spiele gemacht werden. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Art.
Aber was bedeutet das denn für Spieleberichterstattung im Allgemeinen? Also wird tatsächlich das Spiel noch den Weg ins Feuilleton finden?
Ja, das ist natürlich die Frage. Ich hoffe sehr, und das passiert ja auch vereinzelt. Interessant ist nur eben, in welcher Form es die Spieleberichterstattung ist, ins Feuilleton schaffen kann. Denn was man momentan sieht, das sind meistens eher solche Tests, die an die klassische Spieleberichterstattung angelehnt sind. Vielleicht ein bisschen blumiger, vielleicht ein bisschen nicht so ganz technisch, aber immer noch recht nah am Produkt dran. Sehr selten über die Macher dahinter und noch sehr viel seltener über den eigentlichen Entwicklungsprozess.
Wovon es mehr braucht und was auch gut in dieses Feuilleton passen würde, wären im Grunde Reiseberichte. Reiseberichte in digitale Welten, die Menschen erleben und die einen ganz subjektiven, aber eindeutig subjektiven Eindruck von diesem Erlebten vermitteln können.
Aber wie hilft das einem Leser dabei zu entscheiden, ob ein Spiel jetzt für ihn interessant ist oder nicht?
Nun, im Feuilleton ist ja auch Platz für reine Erlebnisberichte. Es muss ja keine Kaufempfehlung sein. Und ich glaube, da könnte das ansetzen. Und auch Leuten, die mit Spielen bisher nicht so sehr in Kontakt standen, die Faszination vermitteln, die davon ausgeht.
Ja, was ich gerne lesen würde, wäre wahrscheinlich eigentlich wären mehr Geschichten über die Menschen dahinter. Also eigentlich noch mehr davon, was Kara Allison macht. Ich möchte auch solche Reiseberichterstattungen lesen. Das ist ja auch der Ansatz, den Kieran Gillen verfolgt hat, ein britischer Journalist, der schon 2005 genau das eingefordert hat und das den New Game Journalism genannt hat. Daraus geworden ist nicht viel, kann man sagen. Es findet, wie gesagt, vereinzelt statt in Blogs und Magazinen und so weiter und so fort. Aber ja, wirklich breit angenommen wurde das nicht. Was schade ist, weil das eigentlich eine Form ist, über Spiele zu schreiben, die es wirklich schaffen kann, die Faszination dahinter ein bisschen besser zu vermitteln als der reine Test.
Möglicherweise liegt es daran, dass einfach noch nicht die richtigen Schreiber für diese Art des Game-Journalismus gefunden wurden.
Ich habe mittlerweile eine Vorliebe für Berichte von Menschen entwickelt, die rein gar nichts über Spiele wissen, denn die sind viel interessanter. Meine Mutter ist eine interessantere Kritikerin als ich selbst.
Dann ist natürlich die Frage, würde man solche Artikel wirklich lesen wollen? Zum letzten Mal in dieser Sendung frage ich Dennis Kogel eine solche Frage. Dennis, würdest du so etwas lesen wollen?
Ich würde es lesen, ich würde es weiter verbreiten und lieben bis in alle Ewigkeit.
Nina, wie sieht es bei dir aus?
Ich schließe mich dem gerne an.
Es scheint also, als ist möglicherweise ein guter Berührungspunkt für uns alle, wenn Menschen, die noch nie mit Spielen zu tun hatten oder sehr wenig, sich auch einmal damit beschäftigen. Und möglicherweise ist dann das auch möglich, was immer wieder anklang im Laufe dieser Sendung, dass nämlich Spiele noch viel zu sehr als technisches Produkt und viel zu wenig als kulturelles Medium gesehen werden. Wir hoffen, dass wir in der vergangenen Stunde einen kleinen Einblick in dieses Medium gegeben haben, dass Sie vielleicht Lust bekommen haben, ein paar dieser Spiele auszuprobieren. Alle Informationen dazu, die man braucht, finden Sie auf unserer Webseite unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Und wie es sich natürlich gehört, verabschieden wir uns aus einem so bombastischen Spiel mit einem letzten Stück aus unserem Soundtrack. Ich verabschiede erst Dennis Kogel und Nina Kiel. Vielen Dank fürs Hiersein.
Vielen Dank.
Und wir hören zum Schluss von Mega Ran Stick'em featuring Jamicide vom Spiel Monaco. Auch das eine kleine Empfehlung. Hey, check. Wall climbing sublime on abysmal. Nights is a grind for the diamonds and crystal. Precise, ain't no time for a nine or a pistol. Pull a heist, then we go recline at the Driscoll. Fit his face tiny as a little fine pixel. Night vision view, never blind when I slip through. Stack going up and back, all up in black. As I crawl through the ceilings of your halls like a rat. This safe got a code, it's a grade school attempt. Ain't a problem, I just pull the whole case through the vent. Paid a visit earlier, but they ain't know the true intent. Got a photo. Graphic memory, went home and drew a print, there ain't a weak link, know my whole cast tight, I'm out of sight, pass right by your flashlight, with a mask, moving real fast through your gas pipe, like the tax man, do you wrong if it's stats right, stick 'em, ha, 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 stick 'em. Welcome to Monaco, where what's yours is mine, stick 'em, ha, 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 stick 'em. Welcome to Monaco, where we on the grind, stick 'em, ha, 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 stick 'em. Welcome to Monaco, where what's yours is mine. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where we don't call me a cat burglar, 'cause my style is more advanced. You and your valuables, they don't stand a chance.
I steal it all, leave the pets and the plants. I'm a vet, so I dance through the laser beams, cradling your prized possessions. Your hired protection has failed miserably. Arrest out of the question. Am I working alone or are there four of me? Now I'm out before you can alert authorities. Cause I can steal more with a strong team. Give me the right reason to do the wrong things. My position in this business is the locksmith. Get any lock picked in no less than 5 ticks. Can't be around fools stealing cause it sound cool. These are the big leagues, we after the crown jewels. And ain't it comical the way we slide through? But these are the chronicles when you living in Monaco. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where what's yours is mine. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where we on the grind. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where what's yours is mine. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where we on the grind. Yo, moving like a mole in a hole or a groundhog. Gold getting stole, I don't care how it sound, dog. Sliding on the flow, laying low like a brown log. Out to get the dough, I'll be creeping through the town fog. Digging down deep, I'll be coming through the sewer, neighbor. Going for the gusto, the mind of a curator. A fool with obscure flavor, the jewel raider. Who out to pull a pure caper to procure paper. In and out, then we stack up green. You heard of Ocean's 11? They were my backup team. This is the Hillside Gang meets Jack McLean. Give us 37 seconds and we packed up clean. Yeah, they say I really know how to pick them. Got a black hat hacker who can shut down your systems quicker than a hiccup. Clean it out and wait up for the pickup. Way more efficient than a stick up. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where what's yours is mine. Stick 'em, ha